Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Ja, Sie haben es in den Nachrichten gehört. Bei Moskau gab es eine Schießerei und Explosion in einer Konzerthalle. Dort hatte ein Konzert der russischen Rockband Picnic stattgefunden. Angreifer sollen das Feuer eröffnet haben. Es gibt Berichte über viele Tote und Verletzte. Auf Bildern sieht man eine große Rauchwolke über der Stadthalle. Unser Korrespondent, unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann verfolgt die Nachrichtenlage für uns. Was ist denn bisher über den Tathergang bekannt?
Ja, so bekannt ist wirklich schwer zu sagen. Man kann bisher nur das zusammentragen, was Augenzeuginnen und Zeugen berichten. Und demnach hat dieser Angriff wohl schon auf dem Parkplatz vor der Konzerthalle stattgefunden. Schon dort haben die Täter offenbar auf Konzertbesucher geschossen, sind dann offenbar auch von drei Seiten in diese Konzerthalle eingedrungen, haben dann zunächst mal vom Eingang schon erste Schüsse abgegeben. So berichtet eine Augenzeugin, die zu spät gekommen ist und es von hinten sozusagen gesehen hat. Und dann gab es diese beiden Explosionen, die Sie schon erwähnt haben. Einige sagen, die Angreifer konnten entkommen, die Polizei sei sehr spät eingetroffen. Und es war natürlich so, dass die Panik ausgebrochen ist, ganz klar. Die Menschen in der Halle haben die verschlossenen Türen eingedrückt, sind teilweise über die Bühne und über verschiedene Ausgänge geflohen.
Weiß man denn, wie viele Personen das Feuer eröffnet haben und was weiß man über die Zahl der Opfer?
Also die Schätzungen der Augenzeugen reichen von 5 bis 20 Personen, Leute in Tarnanzügen, junge Leute, Schutzwesten, teilweise mit Sturmgewehren ausgerüstet. Expertinnen und Experten sagen offenbar militärische Ausbildung, es scheint so zu sein. Zu den Opfern, da sagt der russische Geheimdienst FSB, 40 Todesopfer, über 100 Verletzte. Allerdings war diese Konzerthalle ausverkauft, das waren einige tausend Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt, ich schließe es nicht aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer weit über dem genannten Wert liegt.
Natürlich denkt man bei so einem Angriff sofort an die Geiselnahme im Moskauer Dubrovka-Theater vor 15 Jahren durch tschetschenische Kämpfer, bei der 130 Menschen ums Leben kamen, oder an die Geiselnahme an einer Schule in Beslan im Jahr 2004. Gibt es Hinweise, dass es sich auch diesmal um einen Terroranschlag handelt?
Ja, also die Terrororganisation Islamischer Staat hat mittlerweile, vor kurzem war das, den Anschlag für sich reklamiert. Dieses Sprachrohr Amak der Terrororganisation hat das erklärt und wurde dann veröffentlicht über den Messenger-Dienst Telegram. Es wurde dann auch behauptet, die Angreifer hätten sich an ihren Stützpunkt zurückgezogen. Was diese These auch stützt, ist, dass offenbar im Januar schon ein Anschlag vereitelt wurde vom russischen Geheimdienst FSB auf eine Synagoge in Moskau. Auch dort soll ein Ableger des Islamischen Staates diesen geplant haben, berichtet die Exil-Internetzeitung The Insider. Ein weiterer Hinweis ist, dass die Personen, die heute diesen Anschlag verübt haben, offenbar nicht, zumindest nicht Russisch gesprochen haben.
Ein Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes nennt die Ereignisse in Moskau eine bewusste Provokation durch russische Sondereinheiten. Dies berichtet das ukrainische Medium Pravda. Was ist davon zu halten? Sind das Verschwörungserzählungen?
Ja, sie werden jetzt jedenfalls von mehreren Personen so behauptet. Auch der Putin-Kritiker Garry Kasparov, Ex-Schachweltmeister, hat das so angedeutet auf seinem Konto auf Twitter, jetzt X. Was dahinter stecken könnte, wäre natürlich, dass Russland eine weitere Mobilmachung braucht, also weiter Männer einziehen möchte für den Krieg in der Ukraine und dafür sozusagen einen Vorwand sucht. So ist die Konstruktion dieser Behauptung. Kreml-Sprecher Peskow hat vor kurzem zum ersten Mal gesagt, das sei ein Krieg, nicht wie bisher eine Spezialoperation. Das habe sich eben zu einem Krieg entwickelt. Das Exilmedium Vorska hat davon berichtet, dass eine neue Mobilisierungswelle anstehe, das Verteidigungsministerium 300.000 weitere Männer einziehen wolle. Es spricht aber auch einiges dagegen und vor allem eben die Art der Durchführung dieses Anschlags. Das wäre dann doch eine gewisse und ist auch eine Blamage für die russischen Sicherheitskräfte, dass sie das nicht verhindern konnten, dass sie so lange nicht vor Ort waren. Aber egal, wer der Urheber für die, tatsächlich dann war, dieses Anschlags, wer dahinter steckt, kann das Ganze trotzdem natürlich für den Krieg genutzt werden. Ein kremlnaher Politologe hat schon erklärt, es gebe ukrainische Hintermänner, die das Ganze organisiert haben. Also man kann es, auch wenn es nicht die Ukraine war, trotzdem dafür nutzen, den Krieg in der Ukraine zu befeuern.
Florian Kellermann über den Anschlag in einer Konzerthalle bei Moskau, bei der es mindestens 40 Todesopfer geben soll. Momentan sieht es also nicht danach aus, dass der Anschlag in der Konzerthalle bei Moskau mit dem Krieg gegen die Ukraine im Zusammenhang steht, beziehungsweise mit der ukrainischen Regierung. Was aber sicher ist, in der vergangenen Nacht gab es einen der heftigsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine in mehr als 2 Jahren Angriffskrieg. Das größte Wasserkraftwerk des Landes, bei Saporischschja zum Beispiel, wurde beschädigt. 5 Menschen sind getötet worden und mehr als 2 Dutzend verletzt. Und auch aktuell an diesem Abend gibt es russische Luftangriffe auf die Ukraine. Das ist die prekäre Lage und die Ukrainer hoffen natürlich weiterhin auf Hilfe aus dem Westen. Besondere Brückenbauer können da Autorinnen und Autoren sein, die als Botschafter der Ukraine auf die Lage im Land aufmerksam machen. Auf der Leipziger Buchmesse ist das Land wieder mit einem besonderen literarischen Programm vertreten. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat einige Veranstaltungen besucht und ist in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Es ist ja bereits das 3. Jahr seit Beginn der Großinvasion. In welchem emotionalen Zustand haben Sie die Autorinnen und Autoren angetroffen?
Erstaunlicherweise habe ich immer noch den Eindruck, dass sie einen unglaublichen Esprit mitbringen und immer noch Energie haben und immer noch weitermachen. Zugleich würde ich schon sagen, dass die Stimmung zwischendurch dann, vor allem wenn es dann eben um die Ukraine, um den Krieg und um vieles andere, was natürlich extrem deprimierend ist, ging, dass dann auch manchmal die Frauen, vor allem waren es Frauen, die da aufgetreten sind, doch recht nah ans Wasser gebaut waren. Aber zugleich, wie gesagt, da ein ungebrochener Wille gegen diese russische Invasion weiter standzuhalten, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und tatsächlich war nun aber auch gerade heute ein Tag, nachdem gestern Nacht es wieder diverse Raketenangriffe gegeben hat. Und auch darauf reagierten sie irgendwie einigermaßen gelassen. Ein paar von den Frauen betonten, dass sie sich doch ein bisschen Sorgen machen, weil ihre Kinder zurückgeblieben waren zu Hause. Und es wurden Bilder gezeigt, Bilder eben von heute. Das heißt Zerstörungen, die in der letzten Nacht stattgefunden haben.
Das Motto, unter dem der Messeauftritt der Ukraine steht, lautet Geschichten von Widerstand und Identität. Wie wird denn dieses Motto aufgegriffen bzw. umgesetzt?
Also es gibt natürlich eben ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Es gab heute tatsächlich eine Veranstaltung, die nannte sich Erfahrung, Literatur, Gedächtnis. Und da ging es um einen Rückblick in die Geschichte der Ukraine. Denn die Ukraine, wie wir alle wissen, ist ja ein wirklich gebeuteltes Land. Und sie erinnerten daran, wie eben zum Beispiel in den 30er Jahren zahlreiche Autoren, Kulturschaffende und so weiter umgebracht worden sind und deren Biografien einfach abgebrochen sind. Und umso mehr wollen sie sich sehr darum bemühen, die Kunst und die Literatur weiterleben zu lassen und auch die Autoren und Autorinnen, die inzwischen durch den Krieg verstorben sind, im Gedächtnis zu behalten und deren Erbe irgendwie zu pflegen. Also das war ein ganz zentraler Punkt in dieser Veranstaltung. Und interessant fand ich auch, dass erwähnt wurde, wie sehr Sie wahrnehmen, dass von außen die Menschen denken, die Ukraine hätten eigentlich durch den Krieg erst zu ihrer ukrainischen Identität gefunden. Das sei mitnichten so. Also die ukrainische Identität sei eben schon immer tief verwurzelt gewesen in ihrem Volk. Was allerdings tatsächlich für sie eine Herausforderung ist, der Moment, wo sie ins Exil gehen. Und dazu sagte die Autorin Natalka Snyadanko Folgendes.
Die Identitätsfrage ist wahrscheinlich das Erste, was vom Krieg angegriffen wird. In jedem Krieg. In der Ukraine jetzt, es wird die Identitätsfrage in Frage gestellt. Ja, man wird gezwungen, sich ein anderes Pass zu nehmen, eine andere Sprache zu sprechen. Und meiner Meinung nach sind eigentlich alle Kriege über die Identität.
Das sagte die Autorin Natalka Snyadanko auf einer Veranstaltung.
Im 3. Jahr des russischen Angriffskrieges müssen die Ukrainer ja auch gegen die Normalisierung ihrer Situation kämpfen. Wie gehen denn die Autorinnen und Autoren damit um?
Also für sie hat tatsächlich Literatur einen ganz großen Stellenwert. Also Literatur bedeutet Gedächtnis, Bewahrung, Zeugenschaft. Und dann ist auch in mehreren Veranstaltungen klar geworden, im Moment sind Nachrichten, Informationen, Zahlen, nicht mehr interessant. Es muss so funktionieren, dass man emotional berührt ist von dem, was man erfährt und was man hört. Und eine Möglichkeit sind tatsächlich Gedichte. Also die Lyrik ist schon immer in der Ukraine sehr groß geschrieben. Das habe ich neulich auch auf dem Odessa Literaturfestival so wahrgenommen, dass es einfach wahnsinnig viele Lyrikfestivals und Lyrikveranstaltungen gibt, nicht nur in der Ukraine, sondern in Osteuropa überhaupt. Sie erklärten das unter anderem so, dass eben auf schwierige Situationen mit Lyrik viel schneller und viel besser und viel emotionaler reagiert werden kann. Und in diesem kleinen Panel über die Lyrik, da wurde ein neuer Gedichtband vorgestellt, der heißt »Den Krieg übersetzen«. Und in diesem Zusammenhang wurde dann natürlich auch an Viktoria Amelina erinnert, die ja im letzten Juni durch einen Bombenangriff verstorben ist. Auch deren Gedichte sind in diesem Gedichtband vertreten. Und dann gab es eine Autorin bzw. Lyrikerin, Katerina Mikalzina, die auch ein Gedicht vorlas und vorher sehr bewegend auch sprach über eine Freundin in Kharkiv, die aus Angst vor einer Vergewaltigung durch die Russen sich überlegt hatte, sich umzubringen, aber das natürlich nicht tun konnte wegen ihres Sohnes. Und über diese Frau hat sie ein Gedicht geschrieben, das von Almut Sandig übersetzt und vorgelesen wurde bei der Veranstaltung.
Gebet für Kharkiv. Du musst überleben. Ich bitte dich, dass du überlebst und dass du meinen Wischler kennenlernst und dass ich dir noch mein Feld voller Rebhühner zeigen kann. Und den Totoro meiner Tochter und den Park mit dem Ginkgo-Baum. Du musst überleben, ich bitte dich, dass du überlebst und dass du noch einmal zart heiße Nächte erlebst. Nächte, die nicht der Angst gehören, sondern einfach nur uns. Mit zahllosen Sternen, die du wie ein Kind trotzdem zählen musst. Nächte, in denen keine Raketen und Bomben auf uns stürzen. Von dort, wo ich bin, kann ich dich nicht beschützen. Ich kann dich nicht retten, ich kann dich nicht aus der Hölle holen. Ja, ich möchte mir in die Ellenbogen beißen und heulen. Ich lese aus dem schäbigen Büchlein, während mein Sohn mir lauscht. Denke ich, atme ich, bitte ich, du musst überleben, oh Gott.
Soweit das Gedicht von Katerina Mikalzina, das Almut Ulrike Sandig vortrug.
Die Ukraine auf der Leipziger Buchmesse. Eindrücke von meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Der Autor Tobias Ginsberg hatte ein Jahr lang undercover in rechten Netzwerken und in rechtsextremen Männerbünden recherchiert und versucht herauszubekommen, warum Frauenhass, Sexismus und Queerfeindlichkeit dort eigentlich eine so zentrale Rolle spielen. Daraus entstanden ist sein Sachbuch »Die letzten Männer des Westens«. Vor 2,5 Jahren ist es erschienen. Erschreckend aktuell ist es aber weiterhin und das Schauspiel Köln bringt es jetzt auf die Bühne.
Der Krieg, der Prototypen, der geht weiter. Wir sind die letzte Bastion, die letzten Männer. Stark, souverän und Herren unserer selbst. Ja, yeah. Prototyp, der nicht nur Striche im Land befreit. Nein, bin Monolith, hart wie Stein, weiß, männlich, kampfbereit. Wir sehen uns in Bautzen!
Die letzten Männer des Westens am Schauspiel Köln. Heute Abend war Premiere und für uns saß Björn Heyer mit im Publikum. Schöne Grüße nach Köln.
Ja, guten Abend, hallo.
Die Recherche hatte Tobias Ginsberg damals quer durch Deutschland, in die USA und natürlich in die Tiefen des Internets geführt. Was für ein Frauen- bzw. was für ein Männlichkeitsbild hatte er da vorgefunden?
Vor allem ein Männlichkeitsbild im Zeichen der Kränkung, würde ich sagen. Also der kastrierte Mann versucht sich zu artikulieren gegen, das sind Zitate aus dem Text, gegen das Gender-Gesocks, gegen die Kulturmarxisten. Und man argumentiert also auch das ein Zitat gegen die Soja-Boys an. Also dieses Männlichkeitsbild im Zeichen der Verweichlichung, das natürlich auch eine Ideologie ist. Und Tobias Ginsberg zeigt das an unterschiedlichen Gruppen, im Grunde genommen von harmlosen Spinnern in Männervereinen bis hin zu juristischen Kadern und auch Regierungen, wo dann versucht wird, da dagegen zu steuern.
Und wie hat das jetzt Regisseur Rafael Sanchez auf die Bühne gebracht, dieses Sachbuch?
Ja, also er arbeitet sich sehr an diesen Stationen eben ab. Also wir treffen auf ein Ensemble, das mal Burschenschaften spielen muss, das mal einen, unter denen sich mal ein Rapper befindet. Der ist dann auch außerhalb der Halle mit Videokamera, um zu zeigen, die da drin, das sind die Theaterbesucher innen mit dem Glottisverschlusslaut, also mit dem Binnen-I, das ist das elitäre Kulturbürgertum, das eigentlich die Deutschen, das Volk, unseren Zusammenhalt abschaffen will, so dieses Dogma. Wir treffen auf Pepe, das ist so eine rechte Meme aus dem US-amerikanischen Raum, der auch im Trump-Wahlkampf vorgekommen ist, so ein Frosch mit lächelndem Gesicht, der tritt dann ganz, da haben dann alle diese Masken auf und es ist viel Radau in der Halle drin, bis hin dann zu Männern, die im Wald irgendwie ihre Würstchen grillen und von der guten alten Zeit daher reden. Mir sind zwei Aspekte besonders da aufgefallen, zum einen die Musik, die immer wieder verharmlosend eingesetzt wird. Also wir haben Bierzeltmusik, wir haben so elektronische Gaming-Musik und das soll alles irgendwie so den Eindruck erwecken, als wäre das ja ganz harmlos. Und suggerieren sich ja auch viele in diesem Stück im Sinne von, wir wollen ja nur die Welt retten vor all denen, die unser Volk abschaffen wollen. Ja, wir wollen, so heißt es im Text, keine Männerveranstaltungen, die Eierabschneideveranstaltung werden sollen. Und also die Musik ist quasi so eine Gegenspur. Und das Zweite, was ich auch noch spannend fand, war, es wird auch gezeigt, wie die neuen Rechten umkodieren. Also man redet über Karatekurse, Selbstverteidigungskurse von Frauen, die lernen sollen, Männer auszuschalten, indem sie eben dann zwischen die Beine treten. Und bei einem Overhead-Vortrag, also kommt auch ein altes Gerät auf die Bühne, das so ein bisschen die verstaubte Ideologie nochmal deutlich machen soll, da ist dann die Rede davon, dass dann bei Männern, Zitat, eine Geschlechtsverstümmelung stattfinden soll. Ne? Also man sieht, ein Begriff, der eigentlich für die Beschneidung von Frauen, für die Gewalt an Frauen genutzt wird, der wird dann umgedeutet und so funktioniert quasi dann Gehirnwäsche. Das wird schön gezeigt, aber ich muss sagen, wir haben es auch mit so einer Addition von Karikaturen im Laufe des Abends zu tun und das läuft sich relativ schnell leer, muss man sagen.
Mhm. Ich wollte fragen, inwiefern der Abend ein Kommentar zur aktuellen Lage war.
Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich ein zeitloser Kommentar über die letzten 10 Jahre, in dem eben auch gezeigt wird, was für eine Verschwörungsatmosphäre da ist. Und es gibt ein wunderbares Bühnenbild, das wirklich den Abend etwas trägt, der in mancherlei Hinsicht nicht so gelungen ist. Wir sind nämlich mit dem deutschen Wald konfrontiert. Es stehen viele Bäume auf der Bühne und ja, die stehen natürlich für den, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber es steht eben auch für diese Grund- und Bodenideologie, die mit dem deutschen Wald verbunden ist. Und so zeichnet dieses Bühnenbild doch einen größeren historischen Bogen von, ja, eigentlich vom historischen Nationalsozialismus bis heute. Und insofern ist das schon ein, in der Hinsicht ein sehr gelungener Kommentar.
Und vielleicht noch ganz kurz, Sie haben die Gehirnwäsche angesprochen, der folgt man dann aber vermutlich nicht in dieser Inszenierung, sondern am Ende gibt es eine andere Auflösung.
Absolut. Es ist natürlich völlig ironisch der Abend und man muss leider auch sehr oft lachen über diese ganzen Spinnereien, die da gesagt werden. Da gibt es so Thesen wie, dass die Frauen ja daran schuld seien, dass es überhaupt den Nationalsozialismus, den historischen, gegeben hätte. Es sind ganz viele Schwurbler auf der Bühne, ganz viele Verschwörungstheorien. Aber dadurch, dass die Figuren ja so überzeichnet sind und der Autor ist ja als eine Figur, wird von einer Frau gespielt, inkognito sozusagen, immer als ein kritisches Korrektiv vorhanden und dadurch entsteht permanent eine ironische Distanz. Das ist unterhaltsam, das gelingt als Struktur, aber wie gesagt, es ist dann doch, man weiß nach der ersten halben Stunde eigentlich, was passiert und worauf es hinausläuft.
Die letzten Männer des Westens am Schauspiel Köln, für uns war Björn Heyer in der Premiere. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedicke.
Das Computerspiel Die Sims ist eines der erfolgreichsten Games weltweit. Mehr als 200 Millionen Mal wurde es verkauft. Jetzt soll es in die Kinos kommen. Das zumindest berichten Branchendienste wie Hollywood Reporter und Variety mit Berufung auf 2 Produktionsfirmen. Demnach soll Kate Herron Regie führen und das Drehbuch schreiben. Sie war bereits für die erfolgreichen Serien Sex Education und Loki verantwortlich. Auch die Produktionsfirma der Barbie-Darstellerin Margot Robbie ist demnach beteiligt. Die erste Edition von Die Sims kam im Jahr 2000 auf den Markt. In dem Spiel werden Figuren erstellt, Häuser gebaut, Karrieren verfolgt und Familien gegründet. Es war eines der ersten Games, in denen Nutzerinnen und Nutzer eigene virtuelle Welten aufbauen konnten, ohne ein konkretes Spielziel zu verfolgen. Künstler und Kulturschaffende in Frankreich wehren sich gegen die Kürzungspläne für Film, Theater, Musik, Museen und andere Einrichtungen. In einem offenen Brief in der Zeitung Le Monde machen mehr als 3500 Kreative Innenminister Bruno Le Maire schwere Vorwürfe. Die geplanten Sparmaßnahmen von mehreren 100 Millionen Euro seien ein Angriff auf die Kultur. Sie sei das Herz der Demokratie. Aus Erfahrung wisse man, dass sie ein Bollwerk gegen das sei, was man Faschismus nennen müsse. Dieser schreite voran, wenn das Denken zurückweiche und sich die Vorstellungskraft einenge. So die Autoren des Briefes. Vor den Toren der saudischen Hauptstadt Riad wird ein neuer Themenpark rund um die japanische Manga-Serie Dragon Ball gebaut. Das teilten die Investoren und die offizielle Dragon Ball-Website mit. Ein Eröffnungsdatum und Baukosten wurden allerdings nicht genannt. Der 500.000 Quadratmeter große Park mit einem 70 Meter hohen Drachen im Zentrum soll rund 30 Fahrgeschäfte sowie mehrere Restaurants und Hotels beherbergen. Der Park ist Teil der Unterhaltungsstadt Qiddiya, mit der Saudi-Arabiens Tourismussektor deutlich ausgebaut und die Abhängigkeit des Königreichs vom Erdölverkauf verringert werden soll.
Die Kulturnachrichten mit Thomas Jedecke. Die Gerüchte haben also doch gestimmt. Prinzessin Kate hat heute Abend um 18 Uhr in einer Videobotschaft bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. Das sei nach der Operation im Bauchraum, der sie sich Anfang des Jahres unterzogen hatte, entdeckt worden.
This of course came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay.
Ja, also die Erkrankung sei ein großer Schock gewesen und es habe Zeit gebraucht, das als Familie zu verarbeiten und es ihren Kindern altersgemäß zu erklären, so Kate in dem Video. Diese Nachricht hat natürlich Schockwellen im Vereinigten Königreich ausgelöst, nachdem König Charles ebenfalls an Krebs erkrankt ist. Unsere Korrespondentin in London ist Imke Köhler. Was genau hat Prinzessin Kate in dieser Videobotschaft denn mitgeteilt?
Also die Videobotschaft fing an mit einer Danksagung für die vielen Genesungswünsche, die sie erreicht haben in den letzten Monaten. Dann hat sie aber auch ganz offen gesagt, dass das eine sehr schwere Zeit war, eine unglaublich schwere Zeit, die letzten 2 Monate für sie und ihre Familie. Und hat dann etwas zu der Operation im Januar gesagt. Und um die geht es ja hier. Sie sagt, die Operation selber war erfolgreich und damals galt das auch erstmal nicht als Krebs. Also es war nicht quasi der Grund, weshalb sie sich hat operieren lassen. Aber dann hat es offensichtlich im Nachhinein Tests gegeben und dabei ist dann diese Krebsdiagnose gestellt worden. Und das war dann natürlich ein sehr schwieriger Punkt für die Familie. Ihr ist dann von den Ärzten geraten worden, vorbeugend eine Chemotherapie zu beginnen. Die hat sie jetzt wohl begonnen, ist damit am Anfang, wie sie gesagt hat. Und dann hat sie eigentlich um Verständnis dafür gebeten, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, nicht schon früher, weil sie sagt, wir brauchten Zeit, sicherlich um es selber erstmal zu verarbeiten, aber eben auch, um es den 3 Kindern zu vermitteln, auf eine Art und Weise, die die Kinder verstehen, die ihnen keine Angst macht. Also sie wollten schon vermitteln, dass Kate, wie sie sagt, wieder okay wird, also wieder gesund wird. Und sie hat dann auch darum gebeten, dass man jetzt ihr und ihrer Familie wirklich diese Zeit und Ruhe und Privatsphäre lässt. Sie ist mit keinem einzigen Wort auf diese irrwitzigen Spekulationen in den sozialen Medien eingegangen. Aber das hat natürlich sehr viel Druck ausgeübt in den letzten Wochen. Und eigentlich war das hier der Appell zu sagen, ich habe mich euch gezeigt, es geht mir nicht gut. Bitte gebt mir die Ruhe, um wieder gesund zu werden.
Ja, in den vergangenen Wochen und Monaten war ja heftig über Kates Gesundheitszustand spekuliert worden. Auch nachdem ein offensichtlich bearbeitetes Foto zum britischen Muttertag mit ihr im Kreis ihrer Kinder veröffentlicht worden war. Ich hatte da noch gedacht, dass sich die Yellow Press da eine dramatische Geschichte ausgedacht hat. Aber die Presse scheint ja offenbar doch ganz gut informiert gewesen zu sein. Hat sie Kate in dieser schwierigen Zeit die Privatsphäre verwehrt? Etwas, worum sie ausdrücklich gebeten hatte?
Das würde ich so nicht sagen. Also gerade die Presse nicht, denn das war auffällig hier in Großbritannien, wie ruhig sich die Presse verhalten hat, auch schon in der Phase davor. Die hat sich wirklich an das gehalten, was der Kensington-Palast letzten Endes Mitte Januar gesagt hat, nämlich Kate hat eine Operation, braucht danach eine Zeit der Genesung, die ist länger, sie wird keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen bis Ostern oder nach Ostern. Und an diesen wahnsinnigen Spekulationen nach dem Motto, liegt sie im Koma, ist sie überhaupt noch im Land, hat sie sich zwischenzeitlich scheiden lassen und so weiter, hat sich die Presse hier gar nicht beteiligt, sondern das lief wirklich überwiegend in den sozialen Medien ab und auch viel in den USA. Und erst mit dem Muttertagsfoto, ja, weil das natürlich ein Knaller war, dass das manipuliert ist, wurde das Thema aufgebracht, aber auch da wesentlich schneller wieder abgehandelt, als man hätte denken können. Also Kate war relativ schnell wieder runter von den Titelseiten.
Da scheinen ja dann die Kanäle zwischen Kensington Palace und Presse funktioniert zu haben. Die Briten waren es ja gewohnt, dass Elizabeth II. 70 Jahre lang durch alle Krisen hindurch als Staatsoberhaupt regiert hat, Persönliches selten geteilt hat und Ruhe ausgestrahlt hat. Jetzt gibt es zwei Krebserkrankungen von zwei der beliebtesten Mitglieder des Königshauses. Wie reagieren die Briten denn darauf?
Also die Nachricht als solche ist ein Schock, gar keine Frage. Auf der einen Seite hat sich das Königshaus verschlankt, auch zwangsweise natürlich, weil Harry und Meghan nicht mehr mit dabei sind. Und jetzt sind also zwei der vier ranghöchsten Mitglieder der Königsfamilie, die enorm viele öffentliche Termine wahrnehmen normalerweise, erkrankt und scheiden komplett aus oder doch weitgehend. Also die Meldung als solche ist ein Schock. Was das Ruheverbreiten angeht, muss ich sagen, fand ich Kate heute so blass, wie sie aussah auf dieser Parkbank im Video, sehr souverän, also staatsmännisch, muss man wirklich sagen, hat dann ja auch zum Schluss allen noch Mut gemacht, die ebenfalls an Krebs erkrankt sind, egal welcher Krebs das ist. Sehr staatsmännisch, hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt und der König versucht es auf seine Art und Weise natürlich auch, denn der zeigt sich ja nach wie vor. Er nimmt weniger Termine wahr, als er das sonst tun würde, aber er zeigt sich nach wie vor, um auch der Bevölkerung zu zeigen, ich bin noch da, obwohl ich mich einer Krebsbehandlung unterziehen muss. Also so weit wie das geht unter solchen Umständen wird hier noch Ruhe transportiert. Aber ja, natürlich ist das ein absoluter Schock fürs Land und wir werden morgen in den Medien kaum etwas anderes sehen. Wobei, das stimmt nicht ganz, denn der Anschlag in Moskau ist ja groß und verheerend. Aber es wird sehr, sehr viel um Kate gehen, keine Frage.
Ja, es ist irgendwie fast grausam, sie da so deutlich krank auf dieser Bank zu sehen und zu verstehen, dass sie auch in dieser Situation eigentlich keine Privatperson sein kann, sondern eben Mitglied der Königsfamilie, eine öffentliche Person. Wird das diskutiert, weil es ja auch Kritiker an dieser Staatsform gibt?
Ja, es wird alles diskutiert im Augenblick, aber vielleicht ist das jetzt wirklich der Schritt nach vorne, dass sie sich gezeigt hat, um überhaupt wieder Ruhe reinzubringen. Denn letzten Endes sind ja die Spekulationen und auch Verschwörungstheorien in den sozialen Medien so völlig außer Kontrolle geraten, weil man von Kate über Wochen und Monate hinweg nichts mehr gesehen und gehört hat. Ihr letzter offizieller Auftritt war an Weihnachten. Und dann hat der Kensington-Palast noch einmal Mitte Januar mitgeteilt, dass die OP stattfindet und man Kate danach nicht sehen würde. Also es war eine Abwesenheit mit Ankündigung. Aber es hat ja trotzdem in den sozialen Medien allen Spekulationen sehr viel Raum geboten. Und eigentlich ist das jetzt, denke ich, der Schritt nach vorne, dass sie sich zeigt, dass alle sehen, ja, es geht ihr vielleicht nicht gut, aber sie lebt, sie ist im Land, sie ist immer noch Mutter der drei Kinder und immer noch Ehefrau und immer noch vor Ort. Und damit versucht eigentlich diese unglaublichen Spekulationen eher zu beruhigen, was ja eigentlich schon mit dem Muttertagsfoto gedacht war. Aber wir haben schon drüber gesprochen, das hat damals ja nicht funktioniert.
Prinzessin Kate hat heute Abend ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Danke an Imke Köhler, unsere Korrespondentin in London. Die Passion von Johann Sebastian Bach gehören in allen protestantisch geprägten Regionen vor Ostern fest zum Konzertkalender. Die Johannespassion wird in diesem Jahr sogar 300 Jahre alt. Anlass für die Opera de Dijon und die Salzburger Osterfestspiele, bei Sascha Walz eine choreografierte Version in Auftrag zu geben. Tatsächlich ist das bisher noch nie in einem größeren Rahmen gemacht worden. Der Ballettdirektor John Neumeier hatte das Experiment 1981 mit der Matthäus-Passion gewagt. Heute gab es in der Felsenreitschule in Salzburg die Uraufführung der getanzten Johannespassion. Mit dabei für Fazit war unsere Tanzkritikerin Dorian Weigmann. Hallo nach Salzburg.
Hallo.
Szenische Aufführungen der Johannespassion, die gab es ja durchaus schon. Und ja, prinzipiell eignet sich Barockmusik ja auch sehr für den Tanz, weil diese Musik oft auf gängigen Tänzen der Zeit beruht. Also warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass sich jemand an eine Choreografie der Johannespassion gewagt hat?
Ja, Bach ist ja, sagen wir mal, sehr häufig vertanzt worden, alles möglich von ihm. Die Goldberg-Variationen, die brandenburgischen Konzerte, die Cellosuiten. Aber der Unterschied ist natürlich der, dass es sich um ein geistliches Werk handelt. Und es war schon damals, als John Neumeier die Matthäus-Passion gemacht hat, sehr umstritten, ob man das machen soll, machen kann, machen darf. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. Ich glaube, das, was ich heute Abend gesehen habe, wird sehr viel weniger umstritten sein. Aber man muss sich das zutrauen als Choreograf, als Choreografin.
Also, worauf hat Sascha Walz mit ihrer Choreografie jetzt den Fokus gelegt? Was haben Sie heute Abend gesehen?
Also, ich habe erstmal eine sehr schöne Aufführung gesehen. Das vielleicht mal vorneweg. Es ist eine Aufführung, die sehr stark auf die Leidensgeschichte, tatsächlich auf das Martyrium, auf die Ausgesetztheit sozusagen des Menschensohnes, Gottessohnes, in all dem, was auf diesem Passionsweg passiert, setzt. Und das kontrastiert eben sehr stark mit dem Druck, der von außen kommt, auf Pilatus diese Hinrichtung vorzubereiten und alles für diese Kreuzigung zu tun, obwohl er ja immer wieder heraustritt aus dem Palast und sagt, ich kann nicht erkennen, dass der irgendwas getan hat, was schlecht ist. Und das ist sozusagen die Spannung, in der sich diese Aufführung bewegt. Also zwischen einerseits dem Ausgesetztsein und dem Druck, der von außen kommt.
Ja, diese Rolle von Pilatus ist in der Musikwissenschaft auch immer mal wieder als Antijudaismus Thema gewesen, der sich darin zeigt in den Passionen von Bach, dass die Juden darin allein verantwortlich für den Tod von Jesus gemacht werden und dann eben auch in den Chören entsprechend auftreten. Wie geht die Choreografie von Sascha Walz damit um?
Das hat sich sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Sie hat nämlich genau diese Teile des Chores, es sind zwei verschiedene Chorkollektive, die da singen, und diese Teile des Chores hat sie ins Publikum gesetzt. Man ist darauf gar nicht vorbereitet. Auf einmal springen die auf und fangen an zu singen und man stellt fest, man sitzt in unmittelbarer Nachbarschaft von denen. Das heißt, insbesondere bei der Szene, wo es dann wirklich kreuziget, kreuziget heißt, ist es so, dass wir ganz klar signalisiert bekommen, die sind ein Teil von euch. Ja, diese Juden, die da den Tod von Jesus fordern. Das ist das eine, was da ganz klar wird. Und das andere ist, wie sehr einfach die jüdische Gemeinschaft mit uns als nichtjüdischer Gemeinschaft irgendwann mal verbunden war. Das wird einem in dem Moment auch ganz schlagend klar. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht, weil sich niemand davon distanzieren kann. Und das finde ich wirklich sehr gelungen.
Interessant. Und wie funktioniert das Zusammenspiel von Orchester, Gesang und Tanz insgesamt?
Sehr, sehr gut, weil Sascha Walz wirklich alle Teile bewegt, also sogar die Musiker dann und wann. Sie hat einfach fulminante Tänzer und sie hat zwei Chorkollektive, die auch dazu bereit sind, was ja nicht immer der Fall ist, sich in diese Choreografie einzuklinken. Das heißt, die werden mit relativ einfachen Bewegungen auch da hineingezogen, hineingesogen. Und deswegen ist es unheimlich gut verzahnt. Außerdem besetzt sie sozusagen die solistischen Parts, die ja auch gesungen werden, die doppelt sie sozusagen tänzerisch, spaltet die aber auch wieder auf. Also Jesus ist ein Mann und eine Frau. Und das ist einfach sehr komplex. Man möchte das eigentlich sofort nochmal sehen, wenn man da rauskommt. Aber es ist unheimlich gut gedacht, das merkt man.
Die Johannespassion, inszeniert und choreografiert von Sascha Walz für die Salzburger Osterfestspiele. Aus der Premiere kam Dorian Weigmann. Danke dafür.
Sehr gerne.
Kunst nicht mehr in der Galerie oder im Museum ausstellen, sondern stattdessen in einsamen Landstrichen, Wüsten, Gebirgen oder Salzseen. Dafür waren die Pioniere der US-amerikanischen Landart in den 1960ern und 70ern bekannt. Sie waren auf der Suche nach einer neuen Unmittelbarkeit. Berühmt sind vor allem die männlichen Protagonisten der Landart, Robert Smithson, Walter de Maria und James Turrell. Mit Robert Smithson verheiratet war Nancy Holt. Sie wurde erst spät als eigenständige Künstlerin der Landart anerkannt. Und das, obwohl sie das Thema der Umweltwahrnehmung weit vorausgedacht hatte. Jetzt ist ihr Werk erstmals in einer Retrospektive in Deutschland zu sehen, seit heute im Berliner Gropiusbau. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war dort. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Nancy Holt wollte ihre Arbeiten ja eigentlich in der freien Natur realisieren. Wie geht das dann überhaupt? Wie stellt man so eine Landart in einem Museum aus?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also Nancy Holt hat zum Beispiel einmal in der Steppe sogenannte Sun Tunnels installiert, sogenannte Sonnentunnel. Das waren also riesige Betonröhren, die mit Sattelschleppern und Kränen transportiert und dann in die Erde vergraben wurden. Also wie soll man das in einem Museum umsetzen? Viele dieser Land Artists oder auch Earth Artists, wie sie sich genannt haben, also Erdkünstler, haben also schon früh auf Fotografie und Video gesetzt, um ihre Arbeiten quasi vor Ort zu dokumentieren. Und daraus ist, ähnlich wie eigentlich bei der Performancekunst, in den 60er Jahren ein ganz eigenes Genre von Arbeiten entstanden, das auch quasi als eine der Ursprünge der Videokunst gilt. Und Nancy Holt hat diese Medien also auch selbst extensiv genutzt. Insofern kann man hier eigentlich schon fast von einer Multimedia-Ausstellung sprechen im Gropiusbau. Es ist ja nicht so, dass alle Land Artists komplett gegen die Museen waren oder gegen Galerien. Es ging eigentlich, wie auch bei Nancy Holt, vor allem darum, so eine Relation herzustellen zwischen Kunst, Natur und Selbstwahrnehmung. Und das transportiert sich auch erstaunlich gut über diese Video- und Fotoarbeiten quasi aus zweiter Hand.
Und das zeichnet dann auch das Werk von Nancy Holt aus?
Ich finde, was es besonders auszeichnet, ist es besonders tiefsinnig, finde ich, und absolut philosophisch. Sie hat ja nie Kunst studiert, sondern eigentlich Biologie und hat eigentlich quasi mit so einem wissenschaftlichen Hintergrund angefangen, Arbeiten zu realisieren, die sich mit der Wahrnehmung beschäftigen, mit der Wahrnehmung von Natur, von Umgebung. Und hierzu Lisa Lefevre, die Co-Kuratorin der Ausstellung.
This sense of engaging with the natural world, with living beings that are not human beings.
Mit diesem Interesse für die Natur, mit ihren Lebewesen, die nicht menschliche Wesen sind, begann sie Kunstwerke zu schaffen, die sich mit der Frage nach der menschlichen Wahrnehmung auseinandersetzten. Wie finden wir Menschen unseren Platz in der Welt? Sie war eine visionäre Künstlerin, die das Erbe der Konzeptkunst, der Landart, der Skulptur und der Public Art miteinander verband.
To the legacies of conceptual art, land art, sculpture, public art.
Ja, besonders gut gefallen haben mir eigentlich ihre einfachsten Arbeiten in dieser Ausstellung. Das sind Fotoserie von völlig unauffälligen Dingen, die man sozusagen unter freiem Himmel so vorfindet. Zum Beispiel hat sie Aufnahmen von Pfützen gemacht auf Straßen in kalifornischen Städten und die zu so einem Tableau zusammengestellt oder verschiedene Formen von Nadelbäumen oder Steinmarkierungen an Wanderwegen. Oder sie hat die Performance-Künstlerin Joan Jonas, mit der sie befreundet war, einen Sandhügel hinauflaufen lassen und dann deren Fußabdrücke fotografiert, die sich dann allmählich wieder mit Sand füllen. Ist das jetzt Kunst? Na gut, abgesehen davon, dass es inzwischen, finde ich, auch schon Künstler gibt, die mit solchen Arbeiten auf dem Kunstmarkt ziemlich viel Geld verdienen, wie Olafur Eliasson, hat man den Eindruck, dass es Nancy Holt eigentlich gar nicht primär jetzt um Kunst geht. Also die Wiederholung dieses immer selben Motivs erzeugt eine Veränderung der Wahrnehmung, das spüren sie richtig. Plötzlich erscheinen die Steine oder Pfützen oder Spuren im Sand wie so besondere Zeichen, die die Aufmerksamkeit irgendwie anziehen, so dass man eigentlich das Gefühl hat, sich zum ersten Mal richtig für seine unmittelbare Umgebung zu interessieren. Und so gehen sie eigentlich dann auch aus dieser Ausstellung wieder raus. Sie schauen anders auf ihre Umgebung, auf die Details.
Künstlerinnen und Künstler, die sich für die Natur interessieren und ihre Werke in der Natur realisieren, könnte man ja auch ein Interesse an ökologischen Fragen unterstellen. Wie war das denn bei Nancy Holt? War sie eine frühe Klimakrisenkünstlerin, vielleicht sogar eine Aktivistin?
Ja, das ist ja eigentlich ein fast häufig anzutreffendes Missverständnis, dass Land Art sowas wie eine frühe Ökokunst gewesen sei. Man müsste eigentlich genau sagen, das Gegenteil war der Fall. Robert Smithson zum Beispiel, der ja mit Nancy Holt verheiratet war, hat teilweise mit Bulldozern tiefe Aufschüttungen gemacht in schützenswerten Gegenden. Manchmal sind sie mit Hubschraubern über ihre Installationen geflogen, um sie von dort oben zu filmen. Auch diese Betonröhren, die ich erwähnt habe von Nancy Holt in der Steppe, sind eigentlich eher so eine Umweltsünde, wenn man es eben jetzt daran bemisst. Also der Titel der Ausstellung lautet Circles of Light, also Lichtkreise. Das Sonnenlicht hat sie in allen Facetten interessiert. Man sieht hier Fotos und große Installationen von Licht und von Lichteffekten, weil Holt das Licht gleichzeitig für die Quelle eines Lebens hielt, aber auch ja, als Quelle des Bewusstseins, das sich mit dem Körper verbindet, mit der Orientierung in der Welt. Und hierzu noch einmal Co-Kuratorin Lisa Lefevre.
Nancy Holt was fascinated by showing us these systems that make human existence possible. So the electrical
system. Nancy Holt wollte die Systeme sichtbar machen, die menschliches Leben möglich machen. Die Installation des elektrischen Systems im Atrium macht das Energiesystem dieses Gebäudes erfahrbar. Sie sagte immer, in dem Augenblick, in dem man das Licht in einem Raum anmacht, verbindest du dich mit der Energie des Gebäudes, mit der Macht jener fossilen Energien, die die Architektur und unser Leben erst ermöglichen.
Fossil fuels that enable power within our architecture and our life.
Ja, und interessant finde ich an dieser Darstellung eigentlich die Verwendung des Wortes Power durch Lisa Lefevre, denn Power bedeutet im Englischen ja sowohl Energie als auch Macht. Und dieses Electrical System, das im großen Lichthof des Gropiusbau jetzt aufgebaut ist, es ist so eine Struktur aus Metallstangen, auf die Glühlampen angebracht sind, auf den und unter denen, und man kann da so hindurch manövrieren. Und die Aufmerksamkeit, die es erfordert, sich durch diese Struktur hindurch zu winden, muss man fast sagen, die richtet sich eben auch auf die Abhängigkeit von einer Art Machtarchitektur, die das Leben und quasi das Überleben im Sinne von Nancy Holt beeinflusst.
Nancy Holt, Circles of Light, die Retrospektive im Gropiusbau. Ab heute ist sie bis Ende Juli zu sehen. Danke, Carsten Probst, für diese Eindrücke.
Sehr gern.
Und jetzt folgt hier in Fazit die Kulturpresseschau mit Charlotte Weinreich.
Zwei Dinge finden mehrfach Erwähnung in den Feuilletons. Die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaften und die Rede des Bundespräsidenten auf der Leipziger Buchmesse. Letztere greift Kathleen Hildebrand in der Süddeutschen Zeitung auf. Insgesamt soll die Rede zu einer von Steinmeiers Guten gehört haben. Es ging um die Wende und den gefährdeten Zustand der Demokratie. Sehr bezeichnend also, dass Steinmeier, wie auch der Kanzler am Abend zuvor, von pro-palästinensischen Aktivistinnen unterbrochen wurde. Sie forderten einen Waffenstillstand in Gaza. Steinmeier blieb wohl souverän und soll nach Störung Nummer 5 gesagt haben: Ich finde das nicht lächerlich. Ich verstehe auch, dass es verschiedene Sichtweisen auf das Thema gibt. Es gibt nur eben keine einfache. Hildebrand kommentiert seine Reaktion mit den Worten: Auch wenn die Palästina-Fürsprecherinnen das ganz gewiss nicht geplant haben, ihr Auftritt, zusammen mit Steinmeiers Besonnenheit, steigerte letztlich die Glaubwürdigkeit seiner Rede. Denn es ging ja genau darum. Um die Neugier aufeinander und darum, dass unterschiedliche Erfahrungswelten nicht dazu führen sollten, dass man sich einmauert in Enklaven der Selbstbestätigung. Voller Lob für den Bundespräsidenten, Kathleen Hildebrand in der SZ. Und jetzt zu einem Thema, das Schockwellen durch die deutsche Fußballlandschaft gesendet hat. Die neuen Trikots der Nationalmannschaften. Dass man den langjährigen deutschen Ausrüster Adidas in die Wüste schickt und den amerikanischen Konkurrenten Nike zum neuen Ausrüster von 2027 anernannte, hat wirtschaftliche Gründe, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin wird auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zitiert, der sich vom DFB mehr Standortpatriotismus gewünscht hätte. Im Spiegel wird mit einer ganz ähnlichen Rhetorik gefragt, ist das schon Landesverrat? Und dann ist sogar von einer jahrzehntelangen Liebe die Rede, die zu Ende ginge. Naja, man könnte auch sagen, alles hat seine Zeit, vor allem, wenn es um viel Geld geht. Über ein anderes Ende wird auch ein paar Seiten weiter in einem langen Interview gesprochen, das der Spiegel mit Jan-Philipp Remzma geführt hat. Er ist Autor, Wissenschaftler, Millionenerbe und Prototyp eines Mäzens zugleich. Das Gespräch beginnt mit seiner Entscheidung, das renommierte Hamburger Institut für Sozialforschung aufzugeben, das er selbst gegründet hat. Viele seien gegen die Schließung, hält ihm Susanne Bayer vor, die das Interview geführt hat. Von einem großflächigen Flurschaden spreche der Soziologe Steffen Mau. Die linke Zeitung Neues Deutschland sogar von der Egomanie eines wichtigen deutschen Mannes. Auf die Frage, ob ihn das treffe, antwortet Remzma: Ein bisschen trifft es einen immer, wenn man angerempelt wird. Klare Worte findet er zum offensichtlichen Antisemitismus in Deutschland. Man kann Menschen Gefühle nicht ausreden. Man kann Menschen Verliebtheiten nicht ausreden und auch nicht ihren Hass. Man kann so etwas wie den Antisemitismus nur bekämpfen, ächten, verächtlich machen, Strafgesetze anwenden, wo das nur geht. Zum Ende dieser Presseschau noch zu einem weiteren Interview. In der Taz erzählt die Schriftstellerin Mirjan Mahn von ihrem Debütroman Issa. Es geht darin um die Erfahrungen von 5 Deutsch-Kamerunerinnen und das Buch ist, wie Mahn erklärt, ein sehr deutscher Roman, obwohl das Cover eine schwarze Frau zeigt. Den Grund, weshalb sie es geschrieben hat, sollte man als Appell verstehen. Ich glaube, wenn wir die Gegenwart nicht verstehen, brauchen wir uns keine Gedanken um die Zukunft zu machen. Wir als Deutschland müssen verstehen, dass die deutsche Kolonialgeschichte Teil von all dem ist, was uns heute ausmacht.
Charlotte Weinreich mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.